ARD.
Nachdem der Ukraine-Gipfel in Ramstein nicht stattfindet, reist Präsident Zelensky mit seinem Siegesplan zu Gesprächen in mehrere Hauptstädte. Im Gazastreifen gab es neue israelische Luftangriffe, getroffen wurde eine Schule. Und im Bundestag fand heute eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Hamas-Überfalls statt. Hallo, ich bin Michael Hafke mit dem neuen Update zur Lage in der Ukraine und im Nahen Osten. Heute am 10. Oktober um 17.30 Uhr. Und bei mir im Studio heute ist Constanze Semidey aus der Nachrichtenredaktion. Präsident Zelensky ist wieder einmal unterwegs und wirbt um Unterstützung bei der Verteidigung gegen Russland. Eigentlich sollte es zu einem Treffen mit der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein gehen, aber der Hurrikan Milton hat einen Strich durch die Rechnung gemacht. US-Präsident Biden wollte sein Land inmitten des Hurrikans nicht verlassen. Wie geht Zelensky denn jetzt eigentlich vor?
Ja, Zelensky macht Einzelbesuche in mehreren europäischen Hauptstädten. Er war heute zunächst in London, da hat er mit Premierminister Starmer gesprochen und mit dem neuen NATO-Generalsekretär Rutte. Mit Rutte und Starmer hat Zelensky wieder über die Lieferung von Langstreckenwaffen gesprochen, aber ohne Ergebnis darüber, ob die Ukraine die auch weitreichender einsetzen darf. Jetzt ist Zelensky weiter nach Paris gereist und hat mit Frankreichs Staatschef Macron gesprochen. Und für heute Abend ist noch ein Termin mit Italiens Ministerpräsidentin Meloni geplant. Nach einer Audienz beim Papst reist er dann morgen weiter nach Berlin und will dort Bundeskanzler Scholz treffen. Und bei all seinen Besuchen präsentiert Zelensky immer wieder seinen, wie er sagt, Siegesplan.
Ja, und das ist ja nicht das erste Mal, dass er seinen Siegesplan vorgestellt hat. Das hat er ja schon in den USA gemacht. Und da haben wir eigentlich wenig erfahren. Wissen wir denn jetzt mehr darüber?
Nicht wirklich. Gestern war Zelensky in Kroatien und da hat er nur noch einmal so viel gesagt. Der Plan ziele darauf ab, die Ukraine sowohl geopolitisch als auch auf dem Schlachtfeld zu stärken. In Form von Sicherheitsgarantien, in Form von Waffen, bevor es zu einem Dialog mit Russland überhaupt kommen könnte. Die italienische Zeitung Corriere della Sera schreibt heute, Zelensky sei zu einem Waffenstillstand entlang der aktuellen Linie bereit, aber ohne Anerkennung einer neuen offiziellen Grenze. Im Gegenzug will er demnach eine Sicherheitsgarantie der USA nach dem Vorbild der Garantien, die die Amerikaner etwa Japan und Südkorea bieten. Und, so sagt die Zeitung weiter, von Rom, Paris und Berlin möchte Zelensky die Zusicherung eines raschen EU-Beitritts. Der ukrainische Präsidentenberater Podolyak hat das aber schon wieder dementiert. Es gebe ganz sicher kein Konzept Land gegen Sicherheitsgarantien, schreibt er auf der Plattform X. Ohne eine Niederlage Russlands gebe es keine effektiven Garantien und niemand werde sich hergeben, sie zuzusagen.
Ja, Zelenskys Reise wird sicher morgen auch noch einmal Thema sein und dann hoffentlich mit mehr Informationen dazu. Schauen wir jetzt also in den Nahen Osten. Dort gehen nicht nur die Auseinandersetzungen im Libanon weiter, sondern es werden auch aus dem Gazastreifen wieder heftige Kämpfe gemeldet. In einer Schule sind nach palästinensischen Angaben mindestens 28 Menschen durch einen Raketenangriff des israelischen Militärs getötet worden. Bettina Meyer berichtet aus Tel Aviv.
Die Zahl der Toten könne weiter steigen, hieß es. Laut der israelischen Armee soll der Angriff Terroristen gegolten haben, die sich in der Schule aufgehalten haben sollen. Gleichzeitig hat die Hisbollah-Miliz auch den Norden Israels wieder unter Beschuss genommen. 40 Raketen auf einmal sollen auf die Stadt Kiryat Shmona abgefeuert worden sein, so die Armee. Sie setzt ihre Angriffe im Libanon fort. Aber auch in Zentral-Israel ist die Stimmung angespannt. Ein Opfer einer Messerattacke in der Stadt Hadera ist heute an seinen Verletzungen gestorben. Gestern hatte ein Attentäter arabisch-israelischer Herkunft zahlreiche Menschen zum Teil schwer verletzt. Am Abend will das israelische Sicherheitskabinett zusammenkommen, um über einen möglichen Vergeltungsschlag gegen den Iran zu beraten. Der Iran hatte Israel am 1. Oktober mit etwa 200 Langstreckenraketen angegriffen.
Und es gibt noch eine neue Meldung aus dem Libanon. Die Vereinten Nationen werfen Israel vor, das Hauptquartier der UN-Mission im Libanon beschossen zu haben. Dabei habe es auch Verletzte gegeben. Das wäre erstmals ein Beschuss einer internationalen Organisation. Und nach UN-Angaben sind insgesamt 3 Stützpunkte beschossen worden, und zwar innerhalb von 24 Stunden.
Israel ist in Bedrängnis. Kämpfe in Gaza, Kämpfe im Libanon, Beschuss aus dem Iran. Ein Nachbar allerdings scheint es gut mit Israel zu meinen. Jordanien hat gute Beziehungen in die arabische und in die jüdische Welt und befindet sich dabei seit Jahren im Spagat. Denn die Mehrheit der Jordanier ist palästinensischer Abstammung. Gleichzeitig hat das Land mit Israel Frieden geschlossen. Für den jordanischen Außenminister Safadi kein einfacher Job. Zurückhaltend ist er aber nicht. Ganz im Gegenteil. Er pflegt ein offenes Wort. Moritz Behrendt berichtet aus Kairo.
Er müsse ehrlich sein, sagt Ayman Safadi bei einer gemeinsamen Pressekonferenz im September in Amman zu Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, um dann zu betonen, wie fragwürdig er derzeit Deutschlands Solidarität mit Israel findet.
Die Unterstützung dieser israelischen Regierung ist keine Unterstützung Israels. Im Gegenteil, Israel zu unterstützen würde bedeuten, sich gegen das zu stellen, was Israel gerade tut. Das Völkerrecht zu verletzen, das humanitäre Völkerrecht zu missachten, die Eskalation voranzutreiben und unschuldige Menschen zu töten.
Der 62 Jahre alte Safadi hat sich seit Beginn des Gaza-Kriegs zu einer Art Klassensprecher der arabischen Staaten entwickelt. Er gibt amerikanischen und englischen Fernsehsendern große Interviews, tritt im UN-Sicherheitsrat auf. Seine Aussagen sind klar, sein Tonfall höflich und zugewandt.
Wir alle in der arabischen Welt wollen einen Frieden, in dem Israel in Sicherheit leben kann, mit Beziehungen zu allen arabischen Staaten.
In der aktuellen israelischen Regierung, so der jordanische Außenminister weiter, gäbe es jedoch keinen Partner für einen solchen Frieden. Safadi gehört der religiösen Gemeinschaft der Drusen an. Er hat in Texas Journalismus studiert und den staatlichen jordanischen Rundfunk geleitet, bevor er vor 7 Jahren Außenminister seines Landes wurde. Er weiß, mit welchen Bildern und Worten er an die Öffentlichkeit geht.
Unsere arabische Haltung ist einheitlich. Wir wollen, dass die Aggression in Gaza sofort endet. Wir wollen, dass die Aggression im Libanon sofort endet. Es ist notwendig, dass die gefährliche israelische Eskalation im Westjordanland sofort endet.
Diese Worte, sagt Edmund Radger von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Amman, sind auch an die eigene Bevölkerung gerichtet.
Durch diese scharfe Rhetorik bietet er ein Ventil für die Stimmung in der Bevölkerung.
Im Gaza-Krieg steht Jordanien vor einem Dilemma. Große Teile der Bevölkerung sind einst aus den palästinensischen Gebieten geflohen, leiden sehr mit, wenn Menschen, häufig Familienangehörige, in Gaza sterben. Mit seiner Rhetorik schaffe Safadi allerdings auch eine Erwartungshaltung, die seine Regierung nicht erfüllen könne, sagt Edmund Radger von der Adenauer-Stiftung.
Letztendlich hat Jordanien jenseits der internationalen Diplomatie kaum Möglichkeiten, auf Israel und auch auf die anderen Konfliktparteien auf eine Art einzuwirken, die zu einer Beendigung des Konfliktes führt.
1994 hat Jordanien als zweites arabisches Land nach Ägypten Frieden mit Israel geschlossen. Daran rüttelt auch Safadi nicht, aller Kritik am Nachbarland zum Trotz. Auch deswegen ist er in westlichen Hauptstädten ein gern gesehener Gast.
Lieber Herr Kollege, lieber Ayman, herzlich willkommen erneut in Berlin.
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Safadi arbeiten besonders eng zusammen. Jordanien gilt als zuverlässigster Partner des Westens in der arabischen Welt. Auch deswegen kann Safadi an der deutschen Rolle im derzeitigen Konflikt deutliche Kritik äußern.
Das Ansehen von Ländern wie Deutschland in der Region ist ein weiteres Opfer der israelischen Aggression.
Deutschland, so Safadi, stand lange Zeit vorbildlich für den Schutz des Völkerrechts. Wenn Israel es verletze, ziehe die Bundesregierung aber keine Konsequenzen.
Ein Bericht von Moritz Behrendt. Der Nahostkonflikt war heute Thema im Bundestag. Da gab es eine Gedenkveranstaltung des Parlaments für die Opfer des Hamas-Überfalls auf Israel vor einem Jahr. Bei dem Überfall wurden 1200 Menschen getötet, mehr als 250 verschleppt. Ja, und immer noch sind über 100 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Weltweites Entsetzen war die erste Reaktion. Aber schon kurze Zeit später wuchs die Kritik an Israel, auch in Deutschland.
Der 7. Oktober bedeutet auch einen tiefen Einschnitt für das Miteinander hier bei uns. In Deutschland hat sich Antisemitismus hemmungslos Bahn gebrochen. Auf den Straßen, in den sozialen Medien, sogar an Universitäten. In einem neuen Ausmaß, das ich mir nicht hätte vorstellen können.
Bundestagspräsidentin Baas.
Ja, und genau das war das Thema in der politischen Debatte im Bundestag. Die Kritik am israelischen Vorgehen seit dem Überfall. CDU-Chef Merz hat dann in seiner Rede auch hier lebende Migranten für den zunehmenden Antisemitismus in Deutschland mitverantwortlich gemacht. Und er hat das auch gleich mit der Forderung seiner Partei verbunden, Zuwanderung zu begrenzen. Zitat, vor allem von nicht schutzbedürftigen Männern aus dem arabischen Raum. Die AfD hat sich ähnlich geäußert. Und damit wurde das Bundestagsgedenken an die Hamas-Opfer sehr schnell zu einem Schlagabtausch über deutsche Innenpolitik.
Und das war das Update zur Lage in der Ukraine und dem Nahen Osten mit den wichtigsten Informationen aus der Nachrichtenredaktion. Unseren Podcast gibt es jeden Tag, morgens und nachmittags, zum Beispiel auch in der ARD-Audiothek. Ich bin Michael Hafke und bei mir im Studio war aus der Nachrichtenredaktion Constanze Semidey.